Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 12, 2024, Episode 875. Umbrüche. Ja, im SD-Kartenbereich gibt es Bewegung oder eben auch nicht. So langsam aber sicher gibt es ein Comeback von CF Memory. Ja, ja, ihr habt es richtig gehört. Allerdings, bevor ihr jetzt sagt, nee, was ist denn das? Das kann ja gar nicht sein. Nein, nicht die Compact Flashcards, wie sie früher mal waren, obwohl die ein exzellenter Speicher waren übrigens. Die halten wesentlich länger als eine SD-Karte offenbar. Sondern die neue Version von Compact Flash. Ähnlich wie, ja, neue SD-Karten auf den Markt kommen, und die sollten eigentlich jetzt schon längst die alten SD-Karten abgelöst haben. Aber das Problem ist da vielfältig. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vertiefen, sonst können wir eine halbe Stunde über SD-Karten quatschen. Ne? Aber nur so viel. Alle momentan vielversprechenden SD-Karten mit neuen Technologien werden von den Kameraherstellern nicht unterstützt. Oder kaum ein Kamerahersteller unterstützt die. Das ist auch gleichzeitig das große Problem. Die Datenübertragungsraten von SD-Karten kommen halt jetzt langsam aber sicher ans Limit. Und deswegen suchen die Hersteller nach Lösungen, um eben SD-Karten schneller zu machen. Manche Versuche gehen schon seit langer Zeit sind schon seit langer Zeit auf dem Markt eigentlich vorhanden. Naja, oder sollten vorhanden sein. Ja. Aber es gab immer wieder große Probleme. So langsam kommen zwar so diese, wie nennen sie sich nochmal? Da gibt es jetzt verschiedene Standards. Genau, SD Express nennt sich einer von diesen Standards. Und jetzt habe ich gesehen, jetzt werden SD Express Karten tatsächlich auch angeboten zu einigermaßen erschwinglichen Preisen. Auch das ist ja ein Problem immer. Aber es fehlen eben die Kameras dazu. Ja. Das ist eben eine Schwierigkeit. Und bei den Handys, da möchte ich gar nicht erst anfangen damit. Da gibt es meines Wissens nach momentan ein oder zwei Modelle von Hunderten von Smartphones, verschiedenen Smartphones, die das unterstützen. Und da könnt ihr schon sehen, dass es sinnlos ist momentan. Man hat kaum Vorteile, wenn man sich eine SD Express holt, aber ein großer Nachteil, sie sind teurer. Dann ist die Abwärtskompatibilität auch nicht ganz so optimal, denn laut den Spezifikationen sind diese SD Express Karten, wenn man die in alte Kartenleser oder eben in Smartphones reintut oder Kameras, die eben kein SD Express unterstützen, deutlich langsamer als die maximal mögliche Geschwindigkeit in einem solchen Gerät. Das ist meiner Meinung nach sehr deprimierend. Da wird nämlich ein Fallback gemacht, der deutlich schlechter ist. Ja? Und das ist eben ein Problem. Und somit kommt jetzt langsam wieder Schwung in CF, nämlich in Form von CF Express. Das ist wirklich sehr interessant. Das ist der im Prinzip ein Nachfolger von Compact Flash. Und der wird interessanterweise von Kameraherstellern noch eher unterstützt als SD Express. Sehr interessant. So setzen zum Beispiel für extrem schnelle Karten auch Canon, Fujifilm, Nikon, aber auch Sony für die Alpha-Kameras eben tatsächlich CF Express ein. bieten natürlich auch ein Micro-SD-Karten-Slot, aber eben nicht für SD-Express, sondern für das normale, die normale SD, Micro-SD-Karte, wie sie eben bis jetzt verbreitet ist. Das heißt, wer mehr Leistung möchte, schnellere Datenübertragungsrate, der muss sich momentan mit CF-Express anfreunden. Und ehrlich gesagt, so schlecht finde ich das gar nicht. Ich meine, ich bin skeptisch, ob die CF-Express-Karten tatsächlich so gut und haltbar sind wie die alten Kompaktflash-Karten, wie wir sie kennen. Diese etwas größeren, ja. Die halten also wahnsinnig lang. Und das wäre natürlich schön, aber da kann ich eben jetzt nichts dazu sagen, zu diesem Ding. Das Problem eben ist, in diesen Kameras werden Slots verbaut, für die normalen SD-Karten, zusätzlich zu CF-Express, für UHS-2. Ja? Und damit werden die schneller als die SD-Express-Karten, wenn man sie in diese Slots reinsetzt. Denn die Karten haben dann nämlich ein Fallback von 104 Megabit Sekunde, was UHS-1 entspricht und eben nicht UHS-2. Das ist wirklich heftig. SD-Express hätte eine Übertragungsrate von 985 Megabyte pro Sekunde, UHS-2 312 Megabyte pro Sekunde, ja, und eben UHS-1 nur 104 Megabyte pro Sekunde. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Ja. Und dass die dann eben als Fallback nicht auf UHS-2, sondern auf UHS-1 zurückfallen, heißt also, dass momentan alle Kameras, die ihr kaufen könnt, im Moment noch, ja, wenn ihr eine SD-Express-Karte nehmt, habt ihr eine deutlich langsamere Datenübertragung. Also das heißt dreimal langsamer, als wenn ihr gleich eine Nicht-SD-Express-Karte holt, Micro-SD-Karte mit UHS-2-Unterstützung. Ist doch der Wahnsinn, oder? Und deswegen, das ist ein Problem, was da mit reinspielt. Und wie schon gesagt, das andere Problem ist eben der Preis dafür. Ja, auch das ist natürlich ein Riesenproblem. So, natürlich fragt ihr euch, wie schnell ist so eine CF-Express-Karte jetzt, ja klar, und zwar etwa 1000 Megabyte pro Sekunde, also sogar noch schneller als SD-Express, und zwar in der kleinsten Stufe. Das ist Gen 3 One Lane. Mittlerweile gibt es aber auch Typ B und Typ C Karten. Typ B wäre dann 2000 Megabyte pro Sekunde und Typ C 4000 Megabyte pro Sekunde. Also das Ding kommt schon an SSD-Geschwindigkeiten ran. NVMe-SSD-Geschwindigkeiten. Also nicht schlecht. Interessant. Und deswegen ist das natürlich eine ziemlich gute Alternative erstmal. Klar, auch bei den Kameras gibt es für Typ B und Typ C keine Unterstützung momentan. Aber Typ A. Und Typ A ist immerhin schneller als SD-Express. Wow. Das ist natürlich ein Riesending und somit auch eine große Sache. Übrigens, die SD-Express-Karten können theoretisch auch schneller sein, ja. Aber es gibt nichts, was es ausnutzen kann. Ja? Von daher gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber CF-Express hat momentan gewonnen, weil es Geräte gibt, die CF-Express unterstützen. Und damit ist die schnellste Kompakt-Flash-Kartenübertragung oder überhaupt die schnellste Übertragung von Speicherkarten nur mit CF-Express momentan möglich. Cool. CF-Kompakt-Flash kommt zurück, ist ja der Wahnsinn. Nicht zurückkommen wird ein Feeling, das es gab. Ja, sehr lange, da war ich tatsächlich noch Apple-Fan, ja, da hat Steve Jobs noch mit seinem Next rumgemacht, ja, Nein, ich war eigentlich, war ich dort schon mal, wo Steve Jobs noch bei Apple war? Ja, doch, genau. Ja, ich glaube schon. Also, ich meine es jedenfalls, genau, ja. Also, es gibt es ja seit 1986, gibt es Gravis, ja, 1986. Und irgendwann dort habe ich auch Macs gekauft. Ich hatte Power Macs, die schwarzen noch, Power Macintosh haben die noch geheißen, ja. Schwarzen All-in-One-Geräte, dann kam ja Steve Jobs irgendwann zurück, ja, und es gab dann die Bondi Blue Sachen da, also die iMac G3, ja, und da habe ich noch den Power Mac G3 geholt, da habe ich Power Mac G4 und alles Mögliche, bis dann eben das Mac OS 10 Update kam, das gekostet hat und ja. Ich lasse mich halt ungern verkohlen. Und da sind noch ein paar andere Sachen vorgefallen damals. Ne? Apple mit seinem Finder beispielsweise hat kleinere Firmen abgerippt und so weiter und so weiter. Aber das alles hat dann auch keine Rolle mehr gespielt. Jedenfalls das Feeling, in den Gravis-Laden zu gehen und dort die neueste Mac-Hardware oder Apple-Hardware auszuprobieren. Und auch dann zu kaufen in einem damals eben vorhandenen Ökosystem, wo man eigentlich sonst quasi nirgends Apple-Geräte kaufen konnte. Die gab es einfach nur bei Gravis, ja. Ich sag eigentlich immer Gravis, ja, aber ich glaube, es heißt Gravis. Ist mir egal. Jedenfalls in dieser Kette, da konnte man eben sich als Apple-User zu Hause fühlen und es wäre eben auch nicht schwer, weil es exklusiv war. Ja, und dann kamen ja die Shop-in-Shop-Systeme und auch Apple hat dann eigene Stores gemacht. Und ehrlich gesagt, das war das dann der Anfang vom Ende, ja, von dieser Kette. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass Gravis dicht macht. Ihr wisst ja, Gravis wurde gekauft, oder vielleicht wisst ihr es noch nicht, 2013 von Freenet und hat eben zu dieser Freenet-Gruppe gehört. Die haben einiges probiert, um eben den rückläufigen Zahlen Herr zu werden. Das alles lief leider nicht so, wie man sich das gerne vorgestellt hätte. Und jetzt war eben zusätzlich noch, so, das wird ja immer gern zitiert, die Corona-Pandemie. Ja, klar, ne, das ist ja. Also ich verstehe das nicht, wie das für Gravis irgendwie ein Problem gewesen wäre. Eigentlich im Gegenteil. Zur Corona-Pandemie hat es dank Homeoffice-Anweisungen hin und her eher einen starken Anstoß gegeben, wieder für PCs. Vorher waren PCs ja extrem rückläufig und damit meine ich allgemein Personal Computer. Auch Macs sind dabei, tut mir leid, auch Mac ist ein Personal Computer, wenn auch nicht unter Windows. Aber die Verkäufe von Computern gingen ja drastisch zurück. Ja. Nicht alleine, nicht zuletzt durch das iPhone und die iPads, natürlich. Aber in der Corona-Pandemie haben die wieder einen Riesenaufschwung bekommen. Tja, aber nicht die Mac-Geräte offenbar. Da ging es dann eher um günstige Windows-PCs. Tja, so ist das. Aber man kann das eigentlich nicht als Nachteil sehen. Im Gegenteil. Jedenfalls, danach war nichts mehr, wie es früher war bei Gravis und das Problem war dann tatsächlich bei Freenet ins Licht gerückt worden und Freenet zieht jetzt die Konsequenzen und wickelt eben jetzt Gravis ab. Das heißt, die Läden werden dicht gemacht. Wann genau, das hat die Firma noch nicht mitgeteilt, aber es wurde definitiv gesagt, Ende mit Gravis. Laut Christoph Vilanek, der Chef von Freenet, sind 400 Mitarbeiter von der Schließung eben betroffen bei Gravis und 100 davon sind in der Zentrale untergebracht und dann eben Der Rest dann eben von den Shops her. Wie lange die Shops dann eben noch offen sind, die einzelnen Shops, ist noch nicht klar. Eine Aussage allerdings, am 31. Dezember wird es die Märkte nicht mehr geben. Punkt. Es sind also 38 Filialen, was ja an sich schon relativ wenig ist, glaube ich. Ne? Also haben die nicht mal mehr gehabt? Kann auch sein, dass es was anderes ist. Auf jeden Fall, das ist eben die Lage. Und einige Shops werden früher zumachen. Ja? Die werden möglicherweise schon in den nächsten Wochen dicht machen, je nachdem, wie lange die Mietverträge laufen. Und der letzte Shop wird am 31. Dezember definitiv geschlossen werden, wenn nicht sogar früher. Ja. Ja, so ist das. Damit geht natürlich auch eine Ära zu Ende, auch wenn ich zuletzt überhaupt nichts mehr mit Apple zu tun hatte und auch schon seit, was weiß ich wie viele Jahren, unzählige Jahre nicht mehr bei Gravis im Shop war. Muss ich sagen, finde ich es doch ein bisschen traurig, aber okay, da lässt sich halt die Nostalgie bei mir wieder blicken, ja. Das Problem, dass ich eben schon seit unzähligen Jahren nicht mehr bei Gravis war, ich glaube, seit Erscheinen des iPhones war ich nicht mehr in einem Gravis-Laden. Das heißt, nein, einmal war ich kurz drin, habe mich nochmal umgeschaut, da war mir das alles zu, zu snobhaft, ja, und dann bin ich wieder raus. Eine Schlagzeile war interessant, das hat mir das ein bisschen sympathischer wieder gemacht. Die haben auf einmal kein Bargeld mehr genommen. Ja, das fand ich eigentlich richtig gut, weil das ist für mich modern und zeigt auch, ich werde nicht dumm angeguckt, wenn ich dort jetzt irgendwas kaufe und mit der Karte bezahle, was übrigens früher das Problem war, ja, bei Apple-Produkten immer, ne? Also, und das hat mich wirklich gefuchst. Ja. Und ja, so ist es halt. Aber ich trotzdem, genau das ist ja das Problem, weil ich eben so viele Jahre nicht drin war. Offenbar war ich nicht der Einzige, der so viele Jahre nicht mehr in die Gravis-Läden gegangen ist. Und genau das ist dann das Problem immer. Da hilft auch kein Jammern. Und ja, hätte ich gewollt, dass Gravis noch überlebt, dann hätte ich halt eben öfters reingehen müssen. Sorry, so ist es. Ja, Umbrüche auch bei der EU. Mal wieder, ne, könnte man sagen. Nein, aber diesmal etwas, was meiner Meinung nach zu Recht etwas diskutiert wird. Und zwar ist es das EU-Lieferkettengesetz, das jetzt tatsächlich beschlossen wurde, obwohl sich Deutschland auch enthalten hat. Aber, das sieht man wieder, die EU funktioniert auch ohne Deutschland. Ja, und jetzt höre ich schon wieder förmlich eure Gedanken. Ja. Ja, Rio, wie kannst denn du das sagen, dass das diskussionswürdig ist? Das ist doch für die Menschenrechte und für die faire Behandlung von Arbeitern weltweit ist das ein Muss und deswegen ist es doch absolut notwendig und Heiligenschein und alles. Ja. Ja, definitiv. Das ist schon richtig. In einer idealen Welt würden wir absolut dafür sorgen, dass niemand mehr unter, Achtung, in Anführungszeichen, menschenunwürdigen Umständen irgendwas arbeiten müsste. Und das Problem ist, wir leben nicht in einer idealen Welt und vor allem, wir leben nicht in einer uniformen Welt. Das, was bei uns als fair gilt, ich sag, das, was man ja auch immer hört, die First World Problems, ja, Wir haben Ansichten, die sind auf einem ganz anderen Niveau. Natürlich ist es edel und nobel, wenn wir probieren, unsere Ansichten, unsere anscheinend guten Ansichten, wobei es ist in der Welt schon viel Schlimmes passiert mit guten Absichten, ja, wenn wir das zu anderen bringen, die eben einen niedrigeren Standard haben, das ist doch super. Ja, finde ich auch, absolut. Aber es gibt dabei diesem Lieferkettengesetz ein kleines Problem. Die Firmen müssen jetzt viele Anstrengungen unternehmen, um dafür zu sorgen, dass alles, was eben in dieser Lieferkette ist, fair abläuft. Das heißt, dass eben die entsprechenden Statuten, die da vorgegeben werden, und das ist relativ heftig, dass die eben umgesetzt werden, und zwar in der Lieferkette. Ja, das wird sehr, sehr schwierig werden. Denn erstmal hat natürlich ein Händler in Deutschland nur begrenzte Möglichkeiten, dies auch tatsächlich zu kontrollieren. So Apple oder so, ja klar, Apple könnte das machen, ja, kein Problem. Also die haben genug Power, ja, die gehen ja auch regelmäßig dahin und nach China, wo die da auch produzieren lassen und andere Länder, wo sie produzieren lassen. Jetzt verlagern sie ja viel von China nach Indien, ne, weil es ja da gerade besser ist. Und dort wird dann eben aber auch kontrolliert. Da kommen dann eben Leute von Apple und die begehen die Firmen und wunderbar. Nur ein kleiner 0815-Anbieter kann das nicht tun. Ja, der kann sich nur mit einem Flug nach Indien leisten. Sorry, so ist es nun mal. Und das Problem ist eben da, wie kann man feststellen, was zählt da? Reicht es Gutgläubige, ja, oder heißt es ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Das ist eben etwas, was noch lange, lange, lange jetzt dann juristisch geklärt werden muss. Und da sind wir wieder beim großen Problem, die Unsicherheit. Es ist in der EU schon schwer genug für die Händler, was aufzuziehen. Deswegen gehen immer so viel weg, ja, und ziehen ihr Geschäft, sofern sie es können, ja, in anderen Ländern auf und verkaufen dann von dort in die EU. Ja. Ja, so wunderbar, wie sich das halt im ersten Moment anhört, so jetzt wird alles fair und jetzt ist alles besser, das ist eben nicht immer so einfach. Und ja, auch wenn es einfach sein müsste, es ist aber nicht so einfach. Wir können da mit dem Fuß auf den Boden stampfen, ja, aber das wird dadurch nicht besser. Zusätzlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, es ist unsere gesamte Wirtschaft momentan darauf ausgelegt, dass wir günstige Sachen einkaufen und bei uns teuer verkaufen. Das kann man sich nur mal angucken, wenn man so bei AliExpress unterwegs ist. Ja, also wenn ihr dann bei einem chinesischen Händler direkt bestellt, dann kriegt ihr teilweise Preise, ja, die nur 2-5% von dem Preis betragen, was das Produkt bei uns kostet. Und der Hammer ist, das ist wirklich so, das sind die Produkte, die werden dann bei uns verkauft, eben für teures Geld. Das sind genau die gleichen Produkte, exakt die gleichen Produkte. Und dann seht ihr auch, wo die Gewinnmargen liegen wieder. Klar, es ist Risiko für den Importeur beispielsweise, Risiko für den Verkäufer, ja. Weil, ihr wisst ja, Importprodukte haftet dann entsprechend der Verkäufer dafür. Ja? Also müssen dann natürlich wieder Prüfungen gemacht werden und. Aber seht ihr, genau das ist ja das Problem. Ich sage ja nicht, dass es einen Grund hat oder dass es grundlos ist, dass die Sachen bei uns teurer sind als eben in China. Sondern, dass es eben so ist, ja. BYD ist zum Beispiel auch so ein Beispiel, ja. Es gibt jetzt einen neuen BYD E6, glaube ich, heißt der, ja. Der kostet in China 14.000 Euro umgerechnet 14.000 Euro. Im etwa mit dem Preisbereich liegt auch der BYD Dolphin, ja. So 18.000 Euro, denke ich, war das, was ich gelesen habe. So. Und bei uns kostet er über 30.000 in der Ausstattung. Das ist frappierend, ja. Und jetzt frage ich euch mal, wem das zugute kommt. Okay, wem kommt das zugute? Denkt ihr vielleicht, dass die Hersteller, die bei uns die Sachen teuer verkaufen und in China eben günstig verkaufen, sei es jetzt chinesische oder eben auch vor allem eben unabhängige Händler, dass die Arbeiter dort dann mehr verdienen? Nein. Das kann ich euch genau sagen. Nein. Bei BYD beispielsweise geht sehr viel drauf für Prüfungen, Importzölle, Sicherheitsgutachten und alles Mögliche. Also so viel mehr Geld werden die garantiert nicht verdienen daran, an so einem Auto. Und für die Händler, die hier importieren, da ist es noch schlimmer, da gibt's noch weniger Geld für den Händler in China, als wenn ihr direkt die Sachen billiger bei diesem Anbieter kaufen könnt. Warum? Ganz einfach. Die kaufen mit Mengenrabatten ein, sodass das Einzelstück nochmal billiger wird, als wenn ihr ein einzelnes Produkt dort kauft. Oder glaubt ihr vielleicht, wenn ihr nehmen wir mal, ihr kauft dort eine Grafikkarte, ja, die kostet dort 30 Euro, boom, so, hier wird die verkauft für 200 Euro, so. Diese Grafikkarte, wenn ein Anbieter kommt und sagt, wir kaufen 1000 von den Grafikkarten, glaubt ihr wirklich, die bezahlen dann genau wie ihr 30 Euro pro Grafikkarte? Nein, die kriegen einen fetten Rabatt, manchmal sieht man das auch auf AliExpress, ja, ab so und so viel gibt's noch weitere Rabatte, das heißt, die verdienen dann noch weniger pro Stück, so. Das ist die Realität. Aber da könnte man jetzt noch unendlich viele Beispiele bringen. Nicht nur im Computerbereich, ich sage auch nur Textilindustrie beispielsweise. Es ist wirklich sehr, sehr problematisch. Die andere Problematik ist die, dass selbst die Sachen, die dort mit so viel Gewinn dann bei uns verkauft werden, immer noch billiger sind als die anderen Sachen, ja. Und das bedeutet aber auch bei uns, warum werden diese billigen Sachen gekauft? Weil wir das machen. Also das heißt, wir kaufen die billigen Sachen. Und jetzt sagt er, ja, dann ist doch gut, dann wird endlich die Sachen nicht mal so billig verkauft. Und dann können wir faire Bedingungen machen, indem wir mehr Geld bezahlen. Erstmal ist das eine schöne Illusion, die keinerlei Bestand hat. Weil das nicht nachvollzogen werden kann, dass die Arbeiter, wenn wir mehr Kohle für etwas bezahlen, heißt nicht, dass die Hersteller in den Herstellerländern, die Arbeiter dort, die einzelnen Arbeiter, tatsächlich mehr Geld bekommen. Das ist so nicht drin, das können wir nicht wissen. Und ich gehe ganz einfach davon aus, dass es auch nicht so ist. So, das ist das eine. Und das andere ist, ihr müsst euch vorstellen, dass nicht jeder Mensch sich alles leisten kann. Es gibt auch aus gutem Grund viele billige Produkte, weil sie ansonsten nichts gekauft werden könnten. Das heißt, wer zum Beispiel das Billig-T-Shirt im Kick verurteilt, der muss den Menschen auch eine Alternative geben, die sich eben kein Designer-Shirt für 30 Euro leisten können. Ja, die sich lieber ein Fünferpack Shirts für 9,99 Euro holen und haben da dann entsprechend lange daran. Sorry, das sind Realitäten und das hat nichts mit Armut zu tun, sondern das hat einfach auch mit Lebensstandard zu tun, den wir woanders da eventuell auch haben. Man kann nicht von einem Menschen verlangen, dass sie für alles immer nur viel Geld ausgeben. Dann muss man größer sein, dann muss man wirklich Kohle auf der Tasche haben. Das haben aber die meisten nicht. Die einen kaufen sich ein schönes Auto, die anderen kaufen sich ein super tolles Handy, ja, und sparen dann eben woanders. Beim Essen, bei den Textilien oder sonst was. Ja. Manche sparen dann eher beim Handy. Ja, und kaufen sich dann wiederum eher nette Klamotten oder gehen mal gut essen, ja, oder geben mehr aus bei den Lebensmitteln. Aber die können nicht bei Lebensmitteln, bei Handys, beim Auto, bei allem gleich viel Geld ausgeben. Das geht bei den meisten Menschen nicht. Und genau deswegen ist es eben auch schwierig. So, das heißt, eine Verteuerung von den Produkten sehe ich ziemlich skeptisch. Die Kontrolle der Lieferketten halte ich auch für sehr, sehr schwierig umsetzbar. Und zusätzlich ist etwas, was ich schon immer gesagt habe, das Problem ist ja, dass wir denken, wenn ich habe jetzt nicht die genauen Inflationsraten oder irgendwas oder wie die entsprechenden Volkswirtschaften aufgestellt sind, aber allgemein weiß man, dass zum Beispiel in bestimmten Ländern, wie zum Beispiel in Indien, wenn dort ein Arbeiter 5 Euro pro Stunde verdient, dann wäre das ein Traum. Das gibt's gar nicht, glaube ich. Also zumindest nicht in den normalen Produktionsberufen. Natürlich gibt es auch dort genug Menschen, die sehr, sehr viel Geld verdienen, ja. Die Reichen gibt es überall. Aber normale Arbeiter, ja, in so einer Massenproduktion, das ist illusorisch. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, wie viel die verdienen. Aber ich kann euch nur eins sagen, das sind Beträge, da würdet ihr noch nicht mal daran denken, morgens aufzustehen. Aber die Tatsache ist, dass diese Leute trotzdem damit leben können. Versteht ihr? Weil die gesamten Kosten drumherum niedriger sind. Das hört man auch immer wieder, auch bei den Strompreisen, also wie teuer ist bei uns der Strom, das ist doch der absolute Wahnsinn. Und dann wird dann Thailand oftmals gebracht, wo der Strom quasi verschenkt wird. Ja, ganz, ganz wenig kostet der nur. Ja. Ja, das Problem ist aber, dass die Leute auch extrem wenig verdienen. Extrem wenig. Also, wenn man das dann wirklich umrechnet, ist dann im Prinzip der Strom in Thailand teurer als der in Deutschland. Weil die Einnahmen der Bevölkerung viel, viel geringer sind. Genauso wie man immer wieder hört, ja, die Häuser kosten dort so wenig und guck mal uns bei uns, das sind bestimmt wieder die grünen TM, ne? So, dass die Eigentumswohnungen bei uns so teuer sind. Guck mal, du kriegst kaum noch was Vernünftiges unter 200.000 Euro. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und dort, ja, in was weiß ich, jetzt könnt ihr euch jedes Land auswählen, wo ihr denkt, dass es eben günstig ist und da tatsächlich so ist. Ja, also egal, ob ihr jetzt China nimmt oder Indien, ja, oder ich bleibe mal bei Indien, ja, dann kriegt ihr dort ein Haus für 2.000 Euro. So, das ist doch unglaublich, oder? Unglaubliche Frechheit. Wir sind, mit uns geht's zu Ende, ja, was man bei uns zahlen muss für ein Haus. Ja, das heißt aber nicht, dass die Leute sich dort einfach so ein Haus für 2.000 Euro leisten können, weil eben der gesamte Markt anders da ist. Die verdienen weniger. Die Sachen kosten zwar weniger, auch das Haus kostet weniger, aber es ist trotzdem noch eben viel im Vergleich dazu. So viel Unterschiede macht es oftmals gar nicht aus, wie man eben denkt. Das heißt, die 2.000 Euro sind dort eben so viel wie eben bei uns vielleicht die, also ich weiß nicht, wie gesagt, das sind keine festen Zahlen, ja, aber sinngemäß so viel wie bei uns die 200.000 Euro mit dem Haus. Ja. So sieht es eben aus. Und ich weiß nicht, bei uns ist das Durchschnittsgehalt relativ hoch, ja, im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Ländern. Also die Kaufkraft ist einfach massiv und deswegen sind auch die Preise höher. Und so wird es auch immer bleiben. Aber das heißt nicht, dass ein Arbeiter, der in China für aus unserer Sicht einen ungerechten Hungerlohn kriegt, dass der dort irgendwie ja, zum Verhungern verurteilt ist. Nein. Das ist zwar, da kann ich in Saus und Braus leben, ja, aber das ist ihm immer noch lieber, als nichts zu verdienen. Und das ist genau das Problem. Fangen wir an, die Firmen zu boykottieren, wird nur einer der Leidtragende sein, der Arbeiter, der dort angestellt ist. So, okay, jetzt zum EU-Liefergesetz. So viel wollte ich gar nicht sagen. Jetzt muss ich die anderen Themen ein bisschen forcieren. Es ist schon wieder eine halbe Stunde rum, ja. Dr. Who. Es ist so ein First-World-Problem, ja, aber ich bin entsetzt gewesen. Ja, Doctor Who, die neue Season startet jetzt erst im Mai. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, ja. Unglaublich. Hier, EU-Lieferkettengesetz, was soll das? Ja, Doctor Who startet erst im Mai. Das ist wichtig, ja, Entschuldigung. Also ihr seht, ne, wir haben auch immer andere Probleme. Ne? Vor allem hier, wenn ich als von der Technik rede, ne, jeden Tag hier oder jede Woche Tech und Web mit Rio. Ne? Genau. Das interessiert in vielen Ländern die Leute einen feuchten Furz. Manchmal habe ich zwar auch das Gefühl, das interessiert die Leute in Deutschland weitestgehend einen feuchten Furz, aber naja, okay. Jedenfalls Doctor Who kommt erst am 11. Mai und das ist erstaunlich. Außerdem wird die neue Begleiterin, die Millie, wie heißt sie nochmal? Millie Watson oder was? Ne, Millie Gibson. Oh, jetzt sehen wir, Entschuldigung, ja, also Millie Gibson, genau, Millie Gibson. Ja, die wird nur eine Staffel dabei sein und in der nächsten Staffel nur zwei Folgen, um sie eben auszuboten aus der Serie. Keine Ahnung, warum. Spekulationen sind natürlich am Laufen, aber man weiß nichts Genaues. Ich finde es jedenfalls extrem schade, weil Millie Gibson ist wirklich ein super charismatischer Charakter und sie hat der Serie auch so super gut getan, Millie Gibson. Ja. Man hat es schon in den Specials gesehen, den vier Specials, die es ja gab, die Special-Folgen, die gibt es ja schon länger Zeit auf Disney Plus. Und ja, perfekte Ergänzung zu einem Cutie Gut war. Und deswegen finde ich es wirklich schade, dass sie jetzt ersetzt werden soll. Allerdings, sie wird auch von jemand ersetzt, der ebenfalls sehr, sehr interessant ist für die Rolle der Begleiterin für Doctor Who. Nämlich Varada Sethu, die auch schon in einigen Produktionen mitgemacht hat, unter anderem bei Andor, die Star Wars Serie. Ja. Also ist okay, der Chart, der danach kommt, ist okay, da kann ich nicht sauer sein, ja, aber ich finde es trotzdem schade, dass Millie Gibson hier dann schon nach einer Serie, nach einer Staffel ausscheidet. Schade, wirklich schade. Weiter geht's, Battlefield 2042, Totgesagte Leben länger, Season 7 kommt noch im März, ja, mit vielen Neuerungen, neue Waffen, neue Ausstattungen, neue Avatare und auch zwei neue Karten, also es geht weiter bei Battlefield 2042, sehr interessant. PlayStation 5, Firmware 9.0 Update, neue Funktion für die DualSense und auch bei der Konsole selbst haben sich ein paar Kleinigkeiten verbessert. Zum Beispiel auch, dass man jetzt die Leuchte, die eben signalisiert, dass die PS5 eingeschalten ist, die kann man jetzt auch dimmen. Also das heißt, man kann die Leuchtstärke einstellen. Okay, für manche Leute scheint es wohl wichtig gewesen zu sein. Ist okay, ja. Noise Cancelling mit einem KI-Modell. Das heißt, wenn man dann eben den Controller nutzt zum Sprachchat, werden jetzt weniger Hintergrundgeräusche oder sogar Feedbacks eben übertragen. Und auch das ist natürlich super gut, was die Soundqualität dann eben verbessert. Ja, und zum Schluss noch ein Gerücht, Palworld soll tatsächlich auch für die PS5 kommen. Noch ist nichts Genaues in trockenen Tüchern, aber es wird sehr stark erwartet, denn Sony hat signalisiert, dass sie unter allen Umständen Palworld auf der PS5 haben wollen. Der Anbieter ist, oder der Programmierer ist keineswegs abgeneigt davon. Die Firma Pocket Pair sucht sogar offenbar Partner, was durchgesickert ist, weil so O-Ton, durch Palworld wurde Palworld wurde ganz schnell zu groß für ein Studio in unserer Größe. Ja? Und das heißt, auch hier wird gesucht, dass eben irgendwelche Leute da mit Serverparks helfen, weil das Serveraufkommen ist offenbar, oder der Serverbrauch ist offenbar ziemlich heftig bei Palworld momentan und trotzdem reißenden Absatz, was er das Spiel hatte und auch immer noch hat übrigens, sind die Serverkosten offenbar höher. Ja, was ja auch abzusetzen war. Mit so einem Erfolg haben selbst die Entwickler keinesfalls gerechnet und das ist genau das Problem. Ja, Microsoft ist übrigens auch im Gespräch offenbar, ja, dass da ein Interesse vorhanden ist, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Sony da zuschnappen würde oder entsprechend zumindest dafür sorgen würde, dass Palworld eben auch auf die PS5 kommt. Ich denke, da wird noch viel Verhandlung geben, damit das passieren kann. Aber ich schätze mal, es wird letztendlich dann doch kommen. Hoffen wir es mal. Ja, und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei. Kontrovers waren sie wohl allemal diesmal. Ihr findet die Community unter mastodon.afrika/@thenetcasts. Und bitte, wenn ihr postet, #thenetcasts nicht vergessen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.
Les paramètres à bord sont normaux, la propulsion est nominale. Séparation des étages d'accélération à fondre.